Ja, Franziskus von Assisi, einfach Jesus nachfolgen. Das ist unser Thema heute. Und mit diesem kleinen Videofilm am Anfang haben wir euch versucht, das Leben einmal kompakt im Überblick zu zeigen, weil ich heute Abend gar nicht so viele Details aus dem Leben erzählen will. Dafür ist das Leben zu lang und es gibt auch zu viele Informationen darüber, sondern mich auf eine Sache beschränken möchte. Für alle, die uns per MP3 hören, im Podcast, überall auf der Welt, und wir wissen, dass das viele sind, wir grüßen euch herzlich und schlagen vor, dass ihr euch einen kurzen Überblick über das Leben des Franziskus bei Wikipedia oder an ähnlicher Stelle verschafft. Es gibt ein schönes Buch, Das Leben des heiligen Franziskus. Das ist seine Lebensgeschichte. Die ist nur 20 Jahre nach seinem Tod schon aufgeschrieben worden. Es gibt heute ein paar Auszüge daraus hier in der Predigt. Und wenn ihr die ganze Geschichte lesen wollt, gibt es das bestimmt in einer Bibliothek in eurer Nähe. Aber ich möchte heute über das Thema reden, was Franziskus geprägt hat in seinem Leben, und fragen, was ist eigentlich das Geheimnis hinter diesem Leben? Wenn man Leute auf der Straße fragt, was sind die großen Heiligen der Geschichte, die großen Friedensbringer, die großen Vorbilder für die Menschheit, dann bekommt man meistens solche Namen wie Mutter Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Jesus oder auch Franz von Assisi. Und irgendwas muss ja an diesem Franz sein, das ihn so zu einem Vorbild für viele gemacht hat. Irgendwas muss an diesem Leben besonders sein. Und ich möchte danach fragen, was ihn so geprägt hat. Es ist nämlich vor allen Dingen ein Bibeltext gewesen, der für ihn so eine Art Berufungserlebnis war. Wir haben das gerade in der Geschichte ganz kurz gesehen, dass das bei ihm schrittweise ging. Er war ja aus so einem reichen Kaufmannshaus und hat dann erstmal so ein wildes Leben geführt, seine ersten Erfahrungen mit Gott gemacht und sich dann langsam entwickelt. Er ist ja nicht sofort von jetzt auf gleich Mönch geworden, sondern er hat erstmal diesen Ruf gehört von Jesus, erneuere meine Kirche. Und dann hat er gedacht, er soll Geld spenden, weil er ja reich war, um die Kirche wieder aufzubauen. Aber das war nur ein erster Schritt. Und dann hat er diese Begegnung mit dem Aussätzigen und hat gemerkt, Gott ruft ihn, den Armen und Kranken zu dienen. Nicht nur mit seinem Geld, sondern auch mit seiner Person. Und dann passiert es eines Tages, dass er in einer dieser Kirchen, die er selber wieder aufgebaut hatte oder hatte aufbauen lassen, zum Gottesdienst ging. Und das war drei Jahre nach seiner ersten Begegnung mit Jesus. Und in diesem Gottesdienst wurde das Evangelium von der Jüngeraussendung gelesen und gepredigt. Und das war der Moment, wo Franziskus hingehört hat und gesagt hat, durch diesen Text redet Jesus zu mir und er will, dass ich mein Leben total ändere. Und das war der Moment, wo er anfing, einen neuen Lebensstil einzuüben und dann kurz danach auch nochmal Brüder zu sammeln. Die ersten drei Brüder, die er traf, die haben gesagt, wir möchten auch so leben wie du, können wir mit dir gehen? Und dann hat er gesagt, ja, aber lass uns das mal im Gebet prüfen. Und er hat gesagt, wir treffen uns morgen früh in der Kirche und dann wollen wir mal den Herrn fragen. Und dann haben sie sich in der Kirche getroffen und in der Lebensgeschichte heißt es so schön, weil sie nicht so bibelfest waren und sich in der Bibel nicht auskannten, fragten sie den Herrn, wo sie die Bibel aufschlagen sollen. Haben sie erst gebetet und dann haben sie die Bibel aufgeschlagen und dann haben sie diesen Text hier wiedergefunden. Und dadurch wurde nochmal bestätigt von Gott, dass das ist, was ihr Leben prägen soll, und das wurde dann auch die Grundlage für die Regel der Franziskaner. Sie haben dann noch zweimal im Gebet die Bibel aufgeschlagen und haben ähnliche Texte gefunden, aber ich werde mich heute mal auf diesen beschränken. Aus Matthäus 10, Vers 7 bis 14. Jesus beruft seine Jünger. Und dann sagt er zu ihnen, geht und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stab. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Franziskus hört diesen Text und dann wird das beschrieben in seiner Lebensgeschichte, dass er ausruft und sagt, das ist es, was ich eigentlich will. Das ist es, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Das verlange ich aus Herzensgrund zu tun. Was also war es an diesen Worten von Jesus, das ihn so fasziniert hat und ihn auch so verändert hat? Ich glaube, es sind drei Dinge, über die ich reden möchte. Das erste ist der Ruf zum einfachen Leben. Der Ruf zum einfachen Leben in Armut. Das zweite ist der Ruf zum Predigen und Heilen. Und das dritte ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das erste, was ihn hier fasziniert, und es ist auch seine erste Reaktion, ist dieser Ruf zu einer einfachen Nachfolge Jesu. Der Ruf in die Armut. Jesus sagt, ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, nicht einmal eine Reisetasche, auch keine zwei Hemden, keine Schuhe und keinen Wanderstab. Nun war Franziskus aus reichem Haus und er hatte schon seine reiche Tracht ja auf dem Marktplatz da ausgezogen und war nackt davongelaufen und hatte schon nur so eine Einsiedlertracht an, aber er hatte noch Schuhe an und einen Gürtel und einen Stab und hat gesagt, also offensichtlich will Jesus noch mehr, hat das auch noch alles weggegeben und hat sich diese sehr einfache Franziskanertracht angezogen, so aus Sackleinen mit einer Kordel um den Bauch und sonst nichts, barfuß. Deswegen heißt übrigens die Barfüßerstraße Barfüßerstraße, weil die Franziskaner dort schon etwa 10 Jahre später, also noch zu Lebzeiten des Franziskus, schon eine erste Gemeinschaft hier in Marburg gegründet haben. Warum war Franziskus die Armut, das Einfache so wichtig? Oder anders gefragt, warum ist es Jesus so wichtig, dass seine Jünger ihm einfach nachfolgen? Welche geistliche Bedeutung steckt dahinter? Ist das irgendwie eine große Leistung, wenn man arm ist, dass alle fragen, oh, wie kannst du das bloß aushalten? Das ist ja toll. Ich glaube, das ist es so gar nicht. Aber die Armut hat irgendwie etwas Besonderes. Jesus hat am Anfang seiner Bergpredigt in seiner ersten Seligpreisung gesagt, selig sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und Jesus selber hat sich auch immer wieder den Armen zugewendet. Und ich möchte euch ein paar Vorschläge machen, warum es für uns als Christen wichtig ist, Einfachheit zu suchen. Vielleicht ist es nicht immer die Armut eines Barfüßers, aber vielleicht trotzdem eine geistliche Einfachheit, eine innere Armut. Weil ich glaube, dass äußere Schlichtheit oder äußere Armut auch ein Zeichen einer inneren Armut oder Bedürftigkeit sein kann. Wer arm ist, der ist auf andere angewiesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal überhebliche, stolze, herablassende Bettler gesehen habt. Ja? Normalerweise nicht. Normalerweise ist diese Grundhaltung die Grundhaltung der Bedürftigkeit, der Erwartung. Arm zu sein heißt, nichts von sich selbst zu erwarten, sondern alles von Gott zu erwarten. Ich bin mir selbst nicht genug. Ich habe nicht genug. Ich habe das nicht zu geben, was ich eigentlich geben möchte, sondern ich muss es von jemand anders empfangen. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich nichts vorzuweisen habe, dann komme ich in eine Haltung des Gebets hinein, in eine Haltung des Bittens, wo ich Gott bitte und sage, du musst mir das geben, was ich selber nicht habe. Das ist sicher ein Grund, warum Armut wichtig ist. Ein zweiter könnte sein, dass wir durch Armut und Einfachheit auch denen näher stehen, die selbst arm sind und die bedürftig sind. Dass wir nicht zu anderen hingehen im Namen Jesu und uns herablassen und sagen, ja, du bist ja bedürftig und ich hab was. Sondern dass wir sagen, wir sind beide bedürftig, aber wir wissen, wo es was zu essen und wo es auch Nahrung für die Seele gibt. Und so gehen wir als zwei Bettler zusammen zu Gott. Und ich glaube, es gibt noch einen Grund, warum es wichtig ist, einfach Jesus nachzufolgen. Warum? Weil es manchmal nötig ist, sich auf das Notwendige zu beschränken. Gerade in einer Zeit wie unserer, die unheimlich viele Angebote macht und unheimlich viele Lichter um uns herum und Töne und Sounds und Eindrücke und wir alle doch in einem gewissen Reichtum leben, ist es, glaube ich, die Gefahr, dass uns all das, was wir haben und können und all die Möglichkeiten ablenken vom Wesentlichen. Und deswegen sagt Jesus, nehmt nichts mit. Nichts Unnötiges. Nehmt nichts mit, außer der Botschaft, die ich euch gebe. Damit dieser Botschaft nichts im Weg steht. Es ist so leicht, dass die Äußerlichkeiten der Botschaft von Jesus im Weg stehen. Gerade in unserer Zeit. Franziskus lebte auch in einer Zeit, die in manchem ähnlich war wie unsere. wenn man es so vergleichen kann. Es war nämlich eine Zeit, in der die Kirche einen sehr großen Reichtum hatte, wo man große, prächtige Gebäude baute, wo es goldene Altäre gab. Die Elisabethkirche in Marburg ist ungefähr in dieser Zeit entstanden, aber da, wo er herkam in Italien, da gab es natürlich noch viel mehr Reichtum. Und das war das, was die Leute von der Kirche kannten. Es gab einen Bauboom, es gab tolle Kunst, Kirchenkunst, Gemälde, das alles kam in dieser Zeit auf. Und manchmal passiert das, dass in solchen Zeiten des äußerlichen Reichtums die Äußerlichkeiten total in den Vordergrund rücken. Wenn wir das auf unsere Zeit übertragen, dann haben wir vielleicht nicht mehr, bauen wir vielleicht nicht mehr solche tolle Kirchen wie diese hier und haben auch keine goldenen Altäre, aber wir versuchen mit anderen Äußerlichkeiten zu protzen. Wir haben keine goldenen Gefäße, aber wir haben Hochglanzprospekte. Wir haben aufsehenerregende Bühnentechnik. Wir haben musikalische Exzellenz. Wir haben manchmal auch schöne Lampen, bunte Lichter. Heute mal hier die Kirchenbeleuchtung immerhin. Und viele Leute sagen, das macht eine gute Kirche aus, wenn sie richtig was zu bieten hat. Wenn da richtig die Post abgeht. Wenn die Musik stimmt, wenn die Beleuchtung stimmt, wenn die Atmosphäre stimmt. Und viele Leute kommen auch in diese Erwartung in die Kirche. Und sagen, das möchte ich, das erwarte ich, wenn ich in einen Gottesdienst gehe. Dann gehe ich hin mit so einer Haltung, mal gucken, ob mir heute die Musik gefällt. Mal gucken, ob die Leute heute cool aussehen. Gucken, ob der Prediger irgendwie ein toller Typ ist. Da geben wir uns Mühe, das hinzukriegen, wie ihr seht. Aber immerhin. Ja. Aber Jesus sagt, ja, lass diese Äußerlichkeiten mal beiseite. Lass das mal beiseite. Nimm mal keinen Mantel mit, keine Schuhe, keine Sandalen, keine aufsehenerregende Technik, kein Superglanz-Hochglanzprogramm. Nicht all das, was das Auge lockt, sondern geh einfach so los, wie du bist, mit nichts in der Hand als meinem Wort. Und dann schau mal, ob das nicht viel wirkkräftiger ist als aller Reichtum und alle Exzellenz, die du aufbringen kannst. Ich glaube, dass es manchmal sein kann, dass wir mit all dem, was wir heute können und haben und wissen, sehr leicht dem im Weg stehen können, was Gott kann und was Gott für uns hat und was Gott über uns weiß. Und manchmal kommt es einfach darauf an, ihm aus dem Weg zu treten und zu sagen, wir müssen das nicht machen. Gott kann das machen. Und deswegen ist es vielleicht manchmal gut, einfach Jesus zu folgen. Der zweite Punkt, was sollen wir denn tun? So einfach, wie wir da losgehen. Was ist denn unser Auftrag? Auch da ist die Antwort, einfach Jesus folgen. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Geht los und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Wenn man so will, ist das einfach eine Zusammenfassung von dem, was Jesus bisher getan hatte. In den ersten 9 Kapiteln des Matthäus-Evangeliums. Und jetzt ruft er seine Jünger und sagt, macht das Gleiche. Tut die Dinge, die ich getan habe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Das Evangelium vom Reich Gottes predigen, Kranke heilen, Tote aufwecken, Aussätzige reinmachen, böse Geister austreiben. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist das ein sehr umfassender Auftrag und ein ganzheitlicher Auftrag. Es geht darum, die Realität der Herrschaft Gottes, das ist das übergreifende Motiv, und diese Realität in unsere Welt hineinzubringen. Und zwar dadurch, dass wir davon erzählen, mit Worten, aber auch, dass wir diese Realität umsetzen, durch Gebet, dadurch, dass wir für Kranke beten, dass wir böse Geister vertreiben, dass wir uns um die Armen kümmern. Diese Dinge, zu denen Jesus uns berufen hat. In Wort und in Tat. Und das hat Franziskus umgesetzt, von diesem Tag an. Er ging zuerst alleine los, hat dann diese Gemeinschaft von Brüdern um sich gesammelt. Und wenn man sich die Lebensgeschichte anschaut, dann merken wir, dass sie genau das umgesetzt haben, diesen ganzheitlichen Auftrag. Das Erste, was sie gemacht haben, ist anzufangen zu predigen. Ich habe mal einen kurzen Auszug hier aus der Lebensgeschichte. Hierauf begann er mit großem Geisteseifer und freudigem Sinn, allen die Buße zu predigen. Er war ja kein tauber Hörer des Evangeliums, sondern behielt alles, was er hörte, in seinem Gedächtnis und mühte sich, es auf den Buchstaben sorgfältig zu erfüllen. Mit schlichtem Wort, aber aus Gott begeistertem Herzen erbaute er die Hörer. Sein Wort war wie loderndes Feuer, das ins Innerste des Herzens drang und aller Geist mit Bewunderung erfüllte. Und wenn man seine Lebensgeschichte liest, gibt es noch viel mehr solche Beschreibungen. Aber diese eine soll hier mal reichen. Um eines zu zeigen, es gibt ein verbreitetes Missverständnis, gerade über den armen Franz von Assisi. Nämlich, dass man sagt, Franz von Assisi hätte gesagt, man soll doch lieber durch gute Taten predigen als durch Worte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen Spruch gehört habt, predige das Evangelium und wenn es sein muss, auch durch Worte. Steht immer Franz von Assisi dahinter. Aber das ist das Gegenteil von dem, was er gemacht hat. Das Erste, was er gemacht hat, ist loszugehen, und das war so ein typischer Straßenprediger. Bei jeder Gelegenheit, wenn man seine Geschichte liest, stellt er sich auf die Straße, fängt an zu reden, zur Zeit und zur Unzeit, wenn es passt und wenn es nicht passt, und erzählt allen Leuten vom Reich Gottes. Und das war ihm wichtig. Aber, und ich glaube, deswegen wird ihm das nachgesagt, aber er hat eben nicht nur Worte gemacht, sondern er hat seinen Worten immer auch Taten folgen lassen. Er hat eben nicht nur geredet, sondern hat gleichzeitig auch Krankenhäuser aufgebaut, sich um die Kranken gekümmert und auch für Kranke gebetet, und sie sind gesund geworden. Und auch für Leute gebetet, die mit bösen Geistern zu tun hatten, und sie sind frei geworden. Also die Lebensgeschichte ist eine spannende Zusammenfassung von all dem, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Leider reicht die Zeit nicht, diese ganzen Dinge im Einzelnen mal vorzulesen, aber nehmt euch mal diese Lebensgeschichte und lest sie durch, und ihr werdet denken, was ist denn da passiert? Das ist ja eine frühe charismatische Erweckungsbewegung, die da passiert ist. Ja? Aber es ist eben noch mehr. Ich habe es versucht hier zu formulieren. Es ist ein charismatischer Aufbruch mit sozialdiakonischer und evangelistischer Dimension. Ja? Weil er das alles zusammengepackt hat. Er hat gesagt, wow, wunderbar, diese Heilig-Geist-Sachen, die finde ich toll. Wir beten für die Kranken, wir treiben Dämonen aus. Gleichzeitig predigen wir das Evangelium und wir bauen auch noch Krankenhäuser und Kirchen wieder auf. Ja? Und das gehörte für die alles zusammen in ihrem Leben. Und das finde ich sehr klasse, weil wir leben in einer Zeit, wo man das oft versucht auseinander zu dividieren und zu sagen, naja, wir machen das eine, aber wir lassen das andere. Da gibt es die Leute, die sagen, predigen ist in Ordnung, ne, aber so diese ganzen Sachen für Kranke, beten und böse Geister und sowas, da wollen wir doch lieber die Finger davon lassen. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, wir wollen den Kranken helfen, wir wollen praktisch den Kranken dienen und den Armen dienen, aber so mit Worten das Evangelium weiter sagen, da muss man doch vorsichtig sein, das ist ja peinlich. Ja, und dann gibt es die, die unheimlich gerne Wunder tun und Wunder sehen, aber vielleicht doch einen Rückzieher machen, wenn es um praktische Hilfe geht. Und bei Franziskus und seinen Brüdern sehen wir, wie das alles zusammenkommt. In einem ganzheitlichen Dienst. Weil sie einfach Jesus nachfolgen. Ich glaube, bei uns ist es oft so, dass man denkt, das ist so eine Vorliebesache. Ja? So jedem Tierchen sein Pläsierchen. Der eine mag das, der andere mag das. Und jeder sucht sich das raus, was er mag. Aber ich weiß nicht, ob Jesus das so gemeint hat. Oder ob er gemeint hat, ihr seid alle zu dem allen berufen. Und gerade dann, wenn du sagst, das eine ist nichts für mich, dann ist das vielleicht die Herausforderung von Jesus zu sagen, warum eigentlich nicht? Das ist doch mein Auftrag. Und das, was du vielleicht bisher immer vernachlässigt hast, dann ist das vielleicht der Ruf von Jesus zu sagen, das ist vielleicht das, was du wieder neu in den Blick bekommen solltest. Geht aber hin und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Wir haben ja am letzten Wochenende gerade so ein Wochenende hinter uns gehabt, ein Seminarwochenende, wo wir versucht haben, über diesen Dienst von Jesus zu reden und zu fragen, wie können wir diesen Dienst als Christen eigentlich tun? Wie können wir lernen, den Menschen so zu dienen, wie Jesus ihnen gedient hat? Und für manche von uns war das ein bisschen fremd und manches auch ein bisschen neu. Aber unser Wunsch ist eigentlich, dass es für jeden von uns normal wird. Weil wir möchten, dass wir Menschen werden, die einfach Jesus folgen und die Dinge tun, die Jesus getan hat. Wir wollen nicht glänzen durch Äußeres, durch unseren geistlichen oder theologischen oder intellektuellen Reichtum oder durch den Reichtum unserer Musik oder unserer, weiß nicht, was wir alles zu bieten haben. Ich freue mich, dass wir das alles haben, diesen Reichtum. Aber das ist es nicht, was wir den Leuten verkündigen wollen, sondern wir möchten eigentlich Jesus ähnlicher werden. Und wir möchten, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Wir möchten, dass sein Wesen in uns Raum gewinnt. Und dass wir so leben und die Dinge tun, die er getan hat. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Nämlich die Frage, wie können wir das überhaupt? Einfach Jesus folgen, das klingt so einfach. Aber ist es ja nicht. Ja, wenn du das hörst, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Toten auferweckt, ja. Aber ich höre das, dass Jesus sagt, ich soll das machen. Was soll ich denn da jetzt tun? Die Schwierigkeit ist, dass keines dieser Dinge, auch nicht das Predigen, auch nicht die Kranken heilen, kann ich eigentlich von mir aus tun. Und deswegen verheißt Jesus seinen Jüngern in dieser gleichen Aussendungsrede die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich kann mir vorstellen, dass einige dieser Jünger, als sie diese Rede von Jesus gehört haben, es echt mit der Angst zu tun bekommen haben. Die fühlten sich so ins kalte Wasser geworfen. Ja? Jetzt schickt er mich da los, irgendwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Vielleicht mache ich das falsch. Huch, ja. Und Jesus schickt die los. Ja, und dann sagt man vielleicht, ja, Jesus, der kann das bestimmt. Oder der Jünger daneben mir, der Petrus, der kann das. Und der Johannes auch. Aber ich weiß doch nicht, wie das geht. Hilfe. Einfach Jesus folgen. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Und das Schöne ist, dass Jesus das sieht und weiß. Und dass er deswegen seinen Jüngern Mut zuspricht und sagt, sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ihr müsst das ja gar nicht selber machen. Ihr müsst auch nicht jetzt tolle Jesus-Nachfolger werden, die mich beeindrucken dadurch, dass sie so treu nachfolgen. Sondern ihr braucht euch nur zu öffnen für das, was ich durch euch tun will. Ich möchte meinen Geist in euch legen. Und dann sagt er noch mehr. Er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und allen Völkern zum Zeugnis. Deswegen sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es ist der Heilige Geist, der in euch redet. Einfach Jesus folgen ist also eine echte Herausforderung. Das ist kein Kuschelclub oder Ponyhof, wie man so schön sagt. Sondern da geht es vor Statthalter und Gerichte und vielleicht hier in Marburg vor die Medien und die Öffentlichkeit und die Kommilitonen und die Kollegen, die einen da beäugen, was man denn da tut. Aber genau das ist es ja, was Jesus auch vorgelebt hat. Auch er hat Anfeindungen erlebt. Auch er ist vor Statthalter geführt worden. Aber er sagt seinen Jüngern, ihr seid dort nicht allein. Gottes Geist ist bei euch und er wird reden. Er wird euch die richtigen Worte geben. Und auch das hat mit dem Wochenende zu tun, was hinter uns liegt. Wo wir sehr viel über die Kraft des Heiligen Geistes geredet haben. Weil wir sie brauchen, nicht weil wir sagen, ach, das ist ja so interessant und das ist so ein Spezialthema, über das man mal reden sollte, sondern weil wir die Dinge tun wollen, die Jesus tut, brauchen wir diese Kraft des Heiligen Geistes. Weil wir das aus uns selbst heraus nicht können. Und im Leben von Franziskus und seiner Gemeinschaft wird das deutlich. An vielen, vielen Stellen. Alles, was sie tun, wird aus dem Gebet heraus geboren. Sie treffen sich ganz oft im Wald, auf dem Feld, in der Kirche und beten zusammen und hören auf Gott. Und viele der Dinge, die sie entscheiden, passieren, weil Gott zu ihnen redet, weil Gott in ihr Leben hineinredet, ganz deutlich durch Träume, durch Visionen, durch Worte und auch durch die Schrift. Auch da könnte man viele Beispiele vorlesen, aber ihr müsst sie am besten selber nachlesen, wie zum Beispiel die prophetischen Worte in dieser Gemeinschaft wirken. Zum einen nach innen, weil sie die Brüder immer wieder auf die Spur bringen, da wo sie vielleicht in die falsche Richtung gehen. Und Gott sendet prophetische Worte, wo sie einander die zusprechen und merken, aha, hier muss ich neu dem Reden des Geistes folgen. Aber dann auch nach außen hin, dass sie in Dörfer kommen und den Leuten ein prophetisches Wort sagen, weil Gott ihnen irgendwas gezeigt hat über die. Und dann passiert Heilung und Veränderung und Berufung und Menschen werden von Sünden überführt. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie diese Gemeinschaft lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein berühmtes Beispiel aus dem Leben des Franziskus, es kam in dem Film kurz vor seinem Besuch im Heiligen Land, mitten hinein in ein Kriegsgebiet. Damals wie heute tobte der Kampf. Franziskus geht da mitten hinein und jetzt ist die Frage, was ist die Botschaft, die er bringt? Mitten hinein in den Kampf und den Krieg, der da passiert. Ich lese einen kurzen Auszug aus seiner Lebensgeschichte. Als ich nun die Unsrigen, das sind sozusagen die Kreuzfahrerheere, die da gerade kämpften, Der Hintergrund sind ja die Kreuzzüge. Die Christen im Heiligen Land wurden sehr stark unterdrückt und verfolgt. Und dann haben die christlichen Armeen aus dem Westen gesagt, wir ziehen dahin, um da für Freiheit der Christen zu sorgen. Es ging übrigens weniger darum, Muslime zum Glauben zu bekehren durch den Krieg, sondern es ging eher darum, den Christen dort Schutz zu bringen. Aber das passierte eben mit Waffengewalt und mit sehr, sehr vielen Toten und Verlusten und all dem, was wir jetzt auch im Fernsehen an Krieg sehen. Jetzt passiert Folgendes. Als sich nun die Unsrigen am Tage der Schlacht zum Kampfe rüsteten und Franziskus davon hörte, betrübte es ihn arg. Und er sprach zu seinem Begleiter, der Herr hat mir gezeigt, dass es an diesem Tag, wenn es zum Kampf kommt, für die Christen nicht gut enden wird. Gebe ich diese Prophetie aber weiter, wird man mich für närrisch halten. Heute würde man sagen, für durchgeknallt halten. Schweige ich aber, werde ich meinem Gewissen nicht entrinnen. Was meinst du? Sein Freund antwortete, Vater, von Menschen beurteilt zu werden, halte ich für das Geringste. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass man dich für durchgeknallt hält. Fürchte also Gott mehr als die Menschen. Da stand Franziskus auf und richtete seine Mahnworte an die Christen. Um den Kampf zu verhindern, kündigte er die bevorstehende Niederlage an. Aber die Leute verspotteten ihn und wollten nicht auf ihn hören. Es kam zum Treffen, der Kampf tobte und der Feind schlug die Unsrigen. Und dann fügt der Kommentator noch hinzu, möchten doch die Fürsten der Erde dies erkennen und wissen, dass es nicht leicht ist, gegen Gott, das heißt gegen seinen Willen, zu kämpfen. Ein Ende mit Schrecken steht dem dreisten Übermut bevor, der nur auf die eigene Kraft vertraut. Wenn aber der Sieg wirklich von oben soll erhofft werden, dann muss man die Schlachten mit dem Heiligen Geiste schlagen. Franziskus ist hier gescheitert, er konnte das nicht aufhalten, aber er geht noch einen anderen Weg. Er geht nämlich des Nachts über die Frontlinie mitten hinein in das Lager des Feindes. Er wird dort gefangen genommen, er wird geschlagen, er wird gefoltert, aber am Ende wird er zu dem Sultan gebracht. Und während er vor dem Sultan steht, wird er gefragt, warum er da ist. Und er fängt an, über Jesus zu erzählen. Und dann erfährt er genau das, was Jesus verheißen hat, nämlich sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird reden. Da heißt es, wer könnte Worte finden, um zu beschreiben, mit welcher aufrechten Haltung er vor ihm hintrat, wie er in der Kraft des Geistes mit ihm sprach und mit welcher Beredsamkeit er denen Rede und Antwort stand, die nur Hohn und Spott hatten für das christliche Gesetz. Der Sultan aber wurde von größter Bewunderung erfüllt und betrachtete ihn wie einen Mann, der seinesgleichen auf Erden nicht hat. Seine Worte machten tiefen Eindruck auf ihn und er hörte ihm gerne zu. Einfach Jesus folgen. Auch das hat er hier umgesetzt in einer einzigartigen Weise im interreligiösen Gespräch. Dieser Sultan ist nicht Christ geworden an dieser Stelle, aber diese Begegnung ist zum Vorbild gewesen für viele, viele Franziskaner, die danach im Heiligen Land und im ganzen Orient unterwegs waren, weil sie bei Muslimen in unheimlich hohem Ansehen stehen für diese Art von Begegnung. Weil sie nämlich sagen, es geht eben nicht darum, dass wir mit Menschengewalt irgendjemand von irgendwas überzeugen, aber dass wir deutlich unseren Glauben benennen, auch im Gegenüber mit Leuten anderen Glaubens, aber auf eine friedliche Weise. Und auch hier hat der Heilige Geist Gutes bewirkt. Ich komme zum Ende. Ich will euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, die mir unterkam jetzt beim Lesen der Lebensgeschichten, die mich auch nochmal erinnert hat an manches, was wir am letzten Wochenende erlebt haben. Dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass wir sein Wirken in unserem Leben brauchen, ist ja keine neumodische Erfindung. Deswegen habe ich bewusst heute mal auch in die alten Geschichten hier geguckt und in das Leben des Franziskus, den viele bewundern. Aber viele wissen nicht, dass er wirklich ein Mann des Heiligen Geistes war und dass vieles von dem, was er tat, durch die Kraft des Heiligen Geistes gewirkt war. Und viele der Dinge, wenn man sein Leben liest, merkt man, das sind auch das, was wir heute erleben, wenn wir uns für den Heiligen Geist öffnen. Auch wenn es manchmal ungewöhnlich ist. Und deswegen zum Abschluss noch eine kurze Geschichte aus dem Gebetsleben der Franziskaner. Das ist aus einer Gemeinschaft in Mugliano, wo Franziskus auch mit Brüdern zusammen war. Da wird berichtet, eines Tages erlebte Bruder Johannes in der Gemeinschaft von Mugliano etwas Sonderbares. Am Ende des Morgengebets, das er mit den anderen Brüdern in der Kirche gesprochen hatte, fiel die Salbung des Heiligen Geistes plötzlich auf ihn. Und er ging in den Garten, um dort weiterzubeten und sich so auf den Gottesdienst vorzubereiten, den er später am Morgen halten sollte. Als er aber so betete und über die unendliche Liebe Christi zu uns nachdachte, wurde er plötzlich so erfüllt von der Liebe Jesu und mit einem solchen Brennen und zugleich einer Sanftheit, dass seine Seele es nicht länger aushalten konnte und er laut an zu schreien fing. Er rief immer wieder die Worte, das ist mein Leib, für euch gegeben. Als es schließlich hell geworden war, ging er zurück in die Kirche, brennend im Geist, wie er war, und dachte, dass er dort alleine wäre. Aber ein junger Bruder war selbst hinter dem Altar im Gebet und sah und hörte alles heimlich mit an. Er sah, wie Bruder Johannes weiter mit lauter Stimme schrie, weil er so erfüllt war mit dem Brennen des Geistes und mit der Liebe Gottes. Als dann schließlich der Gottesdienst anfangen sollte, ging er in die Sakristei, um sich anzukleiden. Er fing an, den Gottesdienst zu halten, aber je länger der Gottesdienst dauerte, desto mehr wurde er ergriffen von der Liebe Christi. Das Brennen der Hingabe nahm in ihm zu und ein unaussprechliches Gefühl der Gegenwart Gottes wurde ihm gegeben, das er weder selbst verstehen noch hinterher mit Worten erklären konnte. Er war sich unschlüssig, ob er den Gottesdienst überhaupt fortsetzen sollte, weil er Angst hatte, dass Gottes Gegenwart so stark werden könnte, dass er den Altar verlassen müsste. Aber er entschloss sich, weiter den Gottesdienst zu halten. Als er aber bei den Abendmahlsworten angelangte, konnte er plötzlich nicht mehr weitersprechen, weil die Gegenwart Gottes so deutlich in ihm war und er seine Majestät nicht aushalten konnte. So stand er also dort vor dem Altar und konnte nicht weitersprechen. Der Küster und die anderen Brüder kamen nach vorne zum Altar und waren verstört und voll Furcht, als sie Bruder Johannes so sahen. Aber viele von ihnen fingen an zu weinen aus Hingabe zu Gott. Schließlich nach längerer Zeit sprach Bruder Johannes doch noch die Worte des Abendmahls aus. In diesem Moment sah er vor seinem inneren Auge, wie Jesus direkt vor ihm stand. Und ihm wurde plötzlich klar, wie nahe er uns jedes Mal kommt, wenn wir Abendmahl feiern. Und kaum, dass er den Segen über den Kelch gesprochen hatte, geriet er außer sich und seine Seele löste sich von allen körperlichen Empfindungen, sodass sein Körper rückwärts umfiel. Und hätte ihn der Küster, der hinter ihm stand, nicht aufgefangen, wäre er direkt auf den Boden gefallen. Als sie das sahen, rannten die anderen Brüder herbei und auch alle Gottesdienstbesucher, Männer und Frauen, und sie trugen ihn in die Sakristei wie einen Toten. Sein Körper war reglos und die Finger an seiner Hand waren so festgeschlossen, dass man sie weder öffnen noch bewegen konnte. So blieb er dort für etwa 3 Stunden liegen. Aber ich, der bei dem allen dabei war, wollte unbedingt wissen, was Gott denn da bei ihm getan hatte und bat ihn hinterher, mir das alles zu erzählen. Und das tat er auch, weil er großes Vertrauen zu mir hatte. Er erklärte mir, wie er sich gefühlt hatte. Er erzählte mir auch, dass Gott ihm schon vor langer Zeit, noch bevor er Priester geworden war, in einer Vision gezeigt hatte, dass er eines Tages so vor dem Altar liegen würde. Aber weil inzwischen so viele Jahre vergangen waren und er schon so viele Gottesdienste gehalten hatte, ohne dass etwas Besonderes passiert war, hatte er sich gesagt, diese Vision ist bestimmt nicht von Gott. Und mit der Zeit hatte er vergessen, was Gott ihm damals zugesagt hatte und ihm versprochen hatte. Eine Erfahrung der Kraft des Geistes mitten im Gottesdienst, mitten im Gebet. Manchmal wirkt der Geist auf ungewöhnliche Weise. Aber für Bruder Johannes war das sicher eine sehr wichtige Weise, die ihn sehr verändert hat. Eine Bestätigung von Jesus, seines Rufes und das, was Jesus ihm vor langer Zeit verheißen hatte. Für die Zuschauer war manches davon etwas beängstigend und auch verstörend. Aber, und das finde ich das Schöne an dieser Geschichte, sie haben hinterher gesagt, ich möchte wissen, was da passiert ist und deswegen gehe ich hin und frage. Und wir haben ja jetzt am letzten Wochenende auch viele dieser Dinge erlebt, auch mit dem Heiligen Geist viel erlebt. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, was ist da eigentlich passiert, was hat es in den Leuten bewirkt, das ist ja das eigentlich Wichtige. Dann geht doch einfach mal hin zu den Leuten und fragt sie, du, was ist da eigentlich gewesen, was hast du gelernt, was hat Gott dir gezeigt, was macht das mit dir? Und vielleicht merkst du, dass dieses Wirken Gottes etwas ist, was in vielen von uns sehr viel Gutes bewirkt. Einfach Jesus folgen. Darum geht's. Einfach zu sein, nicht auf uns selbst zu vertrauen, auf das, was wir haben oder sind, sondern auf das, was Jesus hat und was Jesus ist. In Einfachheit, in Wort und in Tat und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen jetzt gleich in der Anbetungszeit hier vorne Gelegenheit geben, dass ihr auch nach vorne kommen könnt und dass Leute für euch beten. Ich lade euch herzlich ein. Ihr könnt aber auch an eurem Platz sitzen bleiben und beten und Jesus einfach bitten um das, was ihr braucht. Vielleicht ist es ein Gebet um Einfachheit, dass du sagst, ich möchte wieder zurück zur einfachen Jesus-Nachfolge. Ich möchte weg von vielem, was mich ablenkt. Vielleicht ist es ein Gebet um Erweiterung deiner Grenzen, wo du bis jetzt nur mit Wort oder nur mit Tat Jesus verkündigst, wo du sagst, ich möchte gerne auch das lernen, was ich bisher mit Skepsis betrachte. Oder vielleicht ist es einfach ein Gebet um die Kraft des Heiligen Geistes. Herzliche Einladung zum Gebet. Lass uns beten. Jesus, danke für diese Einladung, dass du uns rufst, einfach dir nachzufolgen. Und wir wollen das tun mit brennendem Herzen, mit Erwartung, mit Worten und mit Taten und in Schlichtheit. Wir bitten darum, dass du immer mehr Gestalt gewinnst in unserem Leben. Wir bitten darum, dass wir Menschen werden, die das tun, was du tun willst und was du getan hast. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir das tun können, was wir alleine nicht vollbringen können. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du vorangehst. Danke, dass wir dir folgen können. Amen.